Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Außenseiter, Zukunftsweiser. Wir beschäftigen uns in dem Semester mit Köpfen, die was verändert haben, mit Visionären. Mein Name ist Volker Friedrich und das sage ich nicht, weil ich gerade Visionär gesagt habe. Das hat damit nichts zu tun. Ich habe nur das Vergnügen für Sie, diese Vortragsreihe im Studium Generale der Hochschule Konstanz zu organisieren, zu moderieren. Ich glaube, wir sind jetzt in der 16. Folge. Falls Sie sich dafür interessieren, was vorher geschah, dann ich lasse hier gleich schöne Zettel umgehen. Da finden Sie eine Internetadresse. Die meisten der Vorträge, die bisher gelaufen sind, können Sie online abrufen und als Audiodateien anhören. Immerhin gut 150 Vorträge. Meines Wissens bietet das keine einzige deutsche Universität. Also kommen Sie auf die Seiten der Hochschule Konstanz, da können Sie zumindest Studium Generale ganz dick anhören. Und anhören können Sie dort auch Vorträge unseres heutigen Referenten, Professor Dr. Ernst-Peter Fischer. Er war, ich weiß nicht, bestimmt schon 5, 6, 7 Mal bei uns in dieser Reihe. Und ja, so langsam verlieren wir den Überblick, aber wir haben Spaß dabei. Jedes Mal, und das ist immer wieder schön, ihn hier zu haben. Herr Fischer wird Ihnen gleich erzählen, was er erzählen möchte und worüber. Angekündigt ist unserem Reihenkonzept gemäß ein Vortrag über Albert Einstein, aber wie ich Herrn Fischer kenne, kann er sicherlich nicht nur einen Namen an dem Abend fallen lassen. Sie werden mehrere hören und ich bin mir sicher, Sie werden Vergnügen dabei haben und eine Menge erfahren. Viel Vergnügen dabei. Im Nachgang können Sie gerne mit uns diskutieren. Viel Spaß beim Vortrag von Herrn Fischer.
Ganz herzlichen Dank, Herr Friedrich, vor allen Dingen für Ihre Hartnäckigkeit, mit der Sie mich immer wieder einladen. Ich dachte jedes Mal, jetzt hat er genug gehört. Ich habe ja auch nicht so viel zu erzählen, also abgesehen davon von dem ganzen Bereich der Wissenschaft, der mir immer wieder neue Freude macht. Ich muss mich jetzt also auch bei Ihnen, ich darf mich auch bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse. Eine Dame hat mich gefragt, dass sie Hörschwierigkeiten hat, aber ich hoffe, das Mikrofon lässt keine Wünsche offen. Und ich muss mich allerdings entschuldigen, das ist so, wenn man routiniert wird und häufig die Einladung von Herrn Friedrich bekommt, er hat immer wieder interessante Ideen und Themen, aber dann guckt man doch nicht so genau hin, was er eigentlich will. Und er hat zwar von Außenseitern gesprochen, aber ich habe das einfach als Plural genommen. Ich werde gar nicht viel über Einstein sagen, natürlich kommt er vor. Ich werde über viele einzelne Personen, über die Personen sprechen, die ich da aufgeschrieben habe. Sie werden sie gleich noch bekommen. Auch über die Fächer, die dazu eine Rolle spielen. Und ich hatte Herrn Friedrich eigentlich einen besonders hübschen Titel vorgeschlagen für meinen Vortrag. Der Vortragstitel sollte heißen Die Ruhe vor der Revolution. Ich persönlich bin grundsätzlich der Meinung, dass wenn eine Idee wirklich den Namen revolutionär verdient, dass sie dann zunächst mal niemand versteht. Und das heißt, wenn sie dann publiziert wird, stehen die Leute da und starren da vor sich hin und eigentlich passiert nichts. Da gibt es Beispiele dafür. 1900 hat Max Planck die Quantenhypothese formuliert, also die größte Revolution in der Physik des 20. Jahrhunderts. Und 5 Jahre lang hat kein Mensch überhaupt gemerkt, dass das passiert war. Und es gibt viele ähnliche Beispiele. Also immer passiert irgendwas ganz Tolles oder Sie haben sicher davon gehört, ein Herr Mendel hat Erbgesetze publiziert, also da will ich noch mehr dazu sagen, 1865 herum und 40 Jahre lang hat überhaupt kein Mensch gemerkt, dass er das getan hat. Und die anschließend tun wir alle so, als ob wir schon immer gewusst hätten. Diese Ruhe vor der Revolution, das können Sie übrigens auch in der aktuellen Situation merken, draußen wird ein Vortrag angekündigt über Energiewenden, die werden heute von Leuten gehalten, die bis 1980 gar nicht wussten, dass Energie was Wichtiges ist. Die dachten, Energie ist das, was man braucht, um, was weiß ich, eine Liebesnacht zu erleben oder so etwas. Und da muss man energisch vorgehen. Jetzt plötzlich merken sie, dass es Energiewenden gibt. Damit meinen sie dann, dass das Brötchen rumgedreht werden muss, damit es von beiden Seiten warm ist. Also es reden Leute heute über Energiewenden, die vor 20 Jahren noch gar nicht gewusst haben, dass es Energie gibt. Oder die gar nicht das gemerkt haben. Aber das ist aber jetzt nur eine böse Nebenbemerkung von mir, die nicht die entmutigen soll, zu dem Vortrag zu gehen. Aber ich habe da meine Erfahrungen mit. Also Ruhe vor dem Sturm oder Ruhe vor der Revolution ist vielfach etwas, was Sie in den Naturwissenschaften beobachten könnten, und da möchte ich eigentlich darauf eingehen. In dem Moment, wo Sie nämlich eine revolutionäre Idee publizieren, sind Sie Außenseiter. Was denn sonst? Und die Frage ist, wie kommt es, dass Sie kurz danach mitten im Sturm des Geschehens stehen? Wobei eine spannende Frage, auf die ich nicht eingehe heute Abend, darin besteht, wenn diese Gedanken wirklich so sensationell, revolutionär und neu sind, wie kommt es denn, dass sie publiziert wurden? Also wir haben ja Peer Review, und die Leute, die die Arbeit freigeben zur Veröffentlichung, haben mit Sicherheit nicht verstanden, was sie da freigeben. Wie konnte das trotzdem geschehen? Ist eine interessante Aufgabe, die ich Ihnen stelle, die sich lohnt zu überlegen, weil damit klar wird, was Sie vielleicht schon wissen, aber was ich Ihnen jetzt nochmal sage, Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Also nicht von Maschinen, von Institutionen, von Universitäten. Man vergisst das immer wieder. Man denkt immer, dass es sozusagen eine Akademie gibt, die Wissenschaft macht, oder ein Forschungsinstitut, das Wissenschaft macht. Das ist aber nicht der Fall. Wissenschaft wird von Menschen gemacht, und Menschen machen Fehler, Menschen sind anfällig, und darauf kommt es an. Ich möchte jetzt aber über Außenseiter sprechen. Und der erste, den ich erwähnen möchte, ist Max Delbrück. Der hat auch was mit dieser Universität Konstanz zu tun. Vielleicht wissen einige von Ihnen, 1969 war er hier und hat geholfen, das Biologische in Gang zu setzen. Das ist auch das Jahr gewesen, in dem er dann, im Sommer war er hier, 1969, und im Herbst durfte er nochmal nach Europa kommen, weil ihm der Nobelpreis für Medizin verliehen worden ist. Wie sich das manchmal so ergibt, war Max Delbrück, also ich hatte die Gelegenheit, bei Max Delbrück zu promovieren. Und wie manchmal das Schicksal so spielt, bin ich sein letzter Doktorand. Und da er dann kurz danach gestorben ist, aber vorher den Wunsch hatte, dass ich seine Biografie schreibe, bin ich also auch sein Biograf geworden. Das ist alles zufällig entstanden, war nicht geplant. Und als ich dann darüber nachdachte, was mit Delbrück Besonderes ist, also nicht nur seine Wissenschaft, da ist mir immer einer von seinen vielen Schlagsätzen eingefallen, und mit dem möchte ich beginnen. Einer seiner grundsätzlichen Reden war immer, wenn man ins Labor kam und fing an, was zu erzählen, dann sagte er immer: Don't do fashionable research. Also mach nicht, was die anderen machen, sondern versuch deinen eigenen Weg zu gehen und versuche irgendwas zu machen, was außerhalb des Mainstreams ist, was sozusagen nicht gerade von allen getrieben wird. Also da wird irgendeine Sau durchs Dorf getrieben, die heißt dann Genetik, dann mach irgendwas anderes. Dann finden die eine andere Sau. Versuch jedenfalls originell zu sein. Don't do fashionable research. Und das war für ihn etwas, was er selbst durchgehalten hat. Also er hat nämlich angefangen als Student in der Physik, ist 1906 geboren, hat dann in Berlin und Göttingen Physik studiert, und damals war die Quantenmechanik im Entstehen, also die Physik der Atome, und eigentlich sprang jeder auf diese Quantenphysik. Jeder wollte verstehen, wie Wasserstoffatome, Heliumatome stabil sein können, und schon da hat er das Prinzip ausgenutzt: Don't do fashionable research, versuche etwas anderes, nämlich versuche, diesen neuen Gedanken der Physik in die Biologie zu übertragen. Und dann war er in der Biologie Außenseiter, weil in der Biologie wurde nicht im physikalischen Sinne, nicht im statistischen Sinne gedacht. Und selbst in der Biologie ist er dann Außenseiter geworden. Damals, die Fragen in der Biologie, die damals, ich rede jetzt von den 1930er Jahren, interessant waren, ist, was die Natur des Gens ist. Übrigens heute noch eine interessante Frage. Wenn einer von Ihnen meint, er wisse, was die Natur des Gens ist, dann soll er sich mal trauen, das mir zu sagen. Dann würde ich ihm zeigen, dass er keine Ahnung hat. Aber ich wollte nur sagen, man weiß das nicht. Aber damals dachte man noch, man könnte das wissen. Und die meisten Genetiker beschäftigten sich mit einer kleinen Fliege, der Fluchtfliege Drosophila, von der Sie vielleicht schon mal gehört haben oder ganz sicher schon mal gehört haben. Jetzt Tausende und Abertausende von Mutanten gab es damals schon, Kreuzungen wurden gemacht. Und das Erste, was Delbrück entschieden hat, als er 1937 in Amerika ankam und dann die Experimente mit der Fruchtfliege Drosophila sah, das mache ich nicht. Also da hat er wieder gesagt, don't do fashionable research, jeder versucht Drosophila-Wettbewerb einzusteigen, und er macht was anderes. Und was er überlegte war, was ist die wirkliche Lehre damals gewesen aus der Physik, mit der man in der Biologie Erfolg haben kann. Und die Antwort war, die Physik hatte Erfolg, weil sie ein ganz simples System kannte, das Wasserstoffatom. Da haben sie sozusagen ein Proton und ein Neutron, und da kann man einigermaßen mit umgehen. Und er sagte, das muss ich finden in der Biologie, Und in der Physik war die Frage, wie so ein Wasserstoffatom stabil sein kann und Licht auch senden kann, also gewissermaßen eine bestimmte Form von Instabilität zeigen kann. Und bei dem einfachsten biologischen System war natürlich die Frage, was ist sozusagen die Grundeigenschaft des Lebens? Das ist die Teilung. Also was ist das einfachste System, das sich teilt? Und da hat er systematisch nachgesucht und da hat er, das muss man sich wirklich vorstellen, er ist also in einer Elite-Institution, das California Institute of Technology, und alle machen Drosophila, Heuschrecken und andere Genetik, will er nicht. Er geht dann in den Keller und da findet er einen, der hantiert mit irgendwelchen dreckigen Kloakenlösungen rum und da fragt er ihn, was machst du denn da? Da sagt er, er versucht das Krebsproblem zu lösen, ist ja auch eine Aufgabe mit Dreck. Und er sagte, es muss irgendwelche dreckigen Stoffe geben in der Kloake hier von Los Angeles, die Krebs machen. Er hat da seine Erfahrungen in Ostteil von Los Angeles. Und wie soll das sein? Und taucht er mit einer ganz vagen Theorie auf, dass es Viren geben würde, die Krebs machen. Und dann hat Delbrück gefragt, ob es auch Viren gibt, die Bakterien angreifen. Und da hat er gesagt, die gäbe es auch, die hätte er da vorne, die würde ihn aber nicht interessieren. Und dann hat Delbrück das System genommen, hat Viren untersucht, die Bakterien angreifen, die heißen Bakteriophagen. Und das ist der Ursprung der Molekularbiologie. Also Delbrück war ein klar einfacher, ganz deutscher Außenseiter, der damit mit irgendwelchen dreckigen Lösungen aus den Abwässern von Los Angeles arbeitete, aber es lernen konnte, dabei genau zu analysieren, wie bestimmte Viren, die dann später Bakteriophagen, also Bakterienfresser genannt wurden, auf Bakterien vorgehen. Und das wurde dann zu einem ungeheuren Erfolg. Wenn man so will, konnte Delbrück zeigen, und da werden wir dann auch noch ein bisschen gleich drauf kommen, Charles Darwin, dass Bakterien überhaupt Gene haben. Das ist für sie heute selbstverständlich, aber das musste auch erst mal bewiesen werden. Damals war der Mainstream und das einzige Denken war, dass nur Organismen Gene haben, die sich nach den Mendelschen Gesetzen vererben. Das war die Definition. Mendelsche Gesetze waren aber nur untersucht worden für Lebewesen, die sich sexuell vermehrten. Und damals war die Hauptansicht der Biologen, dass Bakterien keinen Sex haben. Das bedeutete, dass sich niemand dafür interessierte. Also, ja. Das verstehen Sie, den Satz. Ne? Ja. Also ein Franzose hat dann herausgefunden, dass sie sogar Coitus interruptus können, aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Und Delbrück hat dann eben gesagt, das kann doch nicht sein, dass es sozusagen eine Form von Leben gibt, die ohne Gene auskommen kann, was immer jetzt ein Gen ist. Ich versuche das gar nicht zu definieren, weil ich der Meinung bin, dass Sie das Wort alle schon 427 Mal benutzt haben. In den letzten Tagen oder in den letzten Wochen. Sie wissen alle, was ein Gen ist, das Bayern-Gen, das Sieges-Gen, das Untreue-Gen und so weiter, das Abhör-Gen, was demnächst gehen wird. Also da gibt es alle möglichen Gene. Und jetzt waren die Fragen, dann hat Delbrück gemerkt, Bakterien haben auch welche. Da war er wirklich Außenseiter. Er musste mühevoll erst seine Pipetten zusammensuchen, seine Täschchen zusammen, so Gläser und Gefäße zusammensuchen. Er musste überhaupt Mitarbeiter finden. Und er musste das Ganze unter dem Deckmantel machen, dass er eigentlich an Drosophila arbeitete. Und eigentlich wäre diese Arbeit von ihm gestoppt worden, wenn es nicht, manchmal gibt es komische Glücksfälle, wenn es nicht den Zweiten Weltkrieg gegeben hätte. Jetzt können Sie sagen, der Zweite Weltkrieg kann kein Glücksfall sein. Doch, es ist dummerweise so, dass alle Dinge eine gegenläufige Seite hatten. Und der Zweite Weltkrieg war für Delbrück ein merkwürdiger Glücksfall in dem folgenden Sinne. Die Amerikaner, er musste eigentlich das Land verlassen als Deutscher, aber die Amerikaner hatten das dringende Gefühl, dass sie irgendwo in den Universitäten Lehrer für Physik brauchten. Und Delbrück war ausgebildeter Physiker und die Lehrbücher der damaligen Zeit für die Quantenphysik waren alle auf Deutsch. Und die hatten zwar an den großen Universitäten Leute, die das übersetzen konnten, aber an den kleinen Universitäten nicht. Daraufhin hat man ihm gesagt, er könnte an die Universität von Nashville gehen und da als Physiklehrer überwintern, also den Krieg verbringen. Das hat er dann auch getan. Und was er nebenbei machte, war ihm egal. Und da konnte er mit seinen experimentellen Forschungen nach Nashville, Tennessee gehen. Er hat offiziell Physik unterrichtet, tatsächlich aber die Genetik mit Bakterien gemacht, hat sogar festgestellt, dass sie spontane Mutationen haben. Er konnte die Mutationsraten sogar bestimmen. Er hat auf diese Weise hat auch gezeigt, dass da Rekombination stattfindet. Also alle die großen Geheimnisse der Genetik. Und damit beginnt eine ganz neue Form von Wissenschaft. Die Bakteriengenetik, die dann in die Molekularbiologie übergegangen ist. Wobei das Wort Molekularbiologie auch aus dieser Zeit 1938 stammt, das auch von einem Außenseiter geprägt worden ist, auf das ich aber jetzt nicht eingehen will. Also auf diese Weise, als Außenseiter, als jemand, der immer systematisch was anderes machte, als das die anderen, wurde Delbrück, wie man heute in großzügiger Weise sagen könnte, zu dem Mendel der Molekularbiologie. Also er hat gezeigt, dass man da quantitative Gesetze aufschreiben kann, dass man damit auch tatsächlich etwas über den genetischen Mechanismus, über Erbgesetze, über Rekombination verstehen kann und das Ganze eindeutig als Außenseiter. Nach 1945 gab es etwa 10 Leute, die das machten. Also mehr nicht. 10 Jahre später gab es 10.000 Leute, die das machten. Da war es natürlich kein Außenseiter mehr. Das wurde dann zum eigentlichen Mainstream und dafür hat Delbrück dann auch später den Nobelpreis bekommen. Nun ist es so, wenn ich die Geschichten erzähle von Außenseitern, also jetzt habe ich eine Geschichte kurz erzählt von Max Delbrück, dann hat man im Hinterkopf immer das Gefühl, dass der Außenseiter später Erfolg hat. Das ist nicht der Fall. Ich erzähle Ihnen nur Erfolgsgeschichten, weil Sie Pleiten, Pech und Pannen nur im Fernsehen interessieren. Aber die meisten Experimente, die Wissenschaftler machen, gehen schief, die meisten Hypothesen sind unsinnig und die meisten Außenseiter landen in der Sackgasse und rennen sich den Kopf blutig an der Wand. Aber nur ist darüber nicht so viel zu erzählen, ist es auch nicht so interessant, aber ich möchte eine Ausnahme machen und das ist wieder Max Delbrück. Delbrück hat nämlich in großzügiger Weise die Molekularbiologie in Gang gesetzt und er hat dafür auch später den Nobelpreis bekommen, also für die Quantifizierung der Genetik. Man konnte wirklich genau messen, wie viel genetisches Material da war, wie groß die Mutationsrate war, was da passieren musste, damit bestimmte physiologische Effekte nachweisbar waren. Und dann kam ja ein großer Durchbruch in der Molekularbiologie, auf den ich noch eingehen werde, nämlich in den 50er Jahren die Entdeckung der Struktur des Erbmaterials, der Doppelhelix. Und das bedeutete für Delbrück, dass die Biologie, so wie er sie kannte, jetzt auf eine Chemie reduziert worden war. Also plötzlich war nicht mehr das Leben, seine Mechanismen gefragt, sondern der Aufbau eines chemischen Moleküls. Und das interessierte ihn überhaupt nicht. Also hat er gesagt, wieder eine große Gelegenheit, Außenseiter zu werden. Und nachdem er am Anfang für die Biologie, für die Genetik, das Wasserstoffatom für die Vermehrung gesucht hatte, also der Phage ist das dann geworden, wollte er jetzt sozusagen das Wasserstoffatom für eine andere Fähigkeit des Lebens finden. Und die andere Fähigkeit des Lebens, die er sich vorgenommen hatte, die nennt man manchmal Wahrnehmung, manchmal Sinnesphysiologie. Oder was ihm noch mehr vorschwebte, war das Grundphänomen der Anpassung zu verstehen. Also das meiste, was Sie in Ihrem Leben tun oder dass Sie davon was merken, ist, dass Sie sich anpassen. Jetzt nicht an politische Ansichten, sondern an die Helligkeit in einem Laden, an die Gerüche in einer, also an die Geräusche in einem Zimmer, an die Gerüche in einem Bazar, an den Zigarettenrauch in einem Zimmer, das merken Sie plötzlich nicht mehr. Sie hören nichts mehr, Sie merken nichts. Also außer im Presslufthammer ist natürlich schwierig, sich daran zu passen. Aber wenn ein bestimmtes Gemurmel ist, hören Sie das nicht mehr, wenn bestimmte Gerüche bleiben. Ihre Hauptfähigkeit des Menschen ist Anpassungsfähigkeit. Jetzt nicht im großen evolutionsbiologischen Sinne, sondern im schlichten sinnesphysiologischen Sinne. Ist übrigens eine kleine Übung, die ich Ihnen täglich empfehle, sich zu überlegen, wie oft Sie sich anpassen, um dann zu überlegen, wie Sie es eigentlich schaffen, sich nicht anzupassen, wenn es um politische Meinungen geht. Aber das ist jetzt eine Aufgabe für Sie. Das ist nicht meine Aufgabe. Oder eine Anpassung bei bestimmten anderen Dingen. Also plötzlich sind wir alle der Meinung von Helmut Kohl oder alle der Meinung von Obama. Also eine Anpassung ist ja etwas ein Vorsichtiges. Aber Delbrück interessiert sich für Anpassung. Das war ein Thema in den 50er Jahren, das fing dann auch an. Und alle hatten entschieden, also alle Physiologen, das machen wir mit dem Auge des Menschen. Das hat die interessantesten Anpassungserscheinungen. Das muss ja in der Lage sein, in einer dunklen Nacht etwas zu sehen. bei vollem Mond etwas zu sehen. Das muss gewissermaßen ein Jazzkonzert ertragen können, das Flüstern aus dem Nebenzimmer hören können. Also es ist eine ungeheure Fülle von Anpassungen. Die waren auch schon im 19. Jahrhundert untersucht worden. Da gab es eine eigene Psychophysik. Und jetzt wollte man das bei dem menschlichen Auge erkunden oder bei den Sinnesorganen von Ratten, die besonders gut riechen können, die am Urin riechen können, ob das ein Sexpartner ist für sie oder nicht. Das können Menschen übrigens auch, aber ich erkläre Ihnen das jetzt nicht. Also kleine Werbung, das können Sie nachlesen in meinem letzten Buch über die Macht der Sinne, wie die Welt in den Kopf kommt, aber nur nebenbei. Also jetzt, wo hatte ich jetzt schon gesprochen? Also jetzt wollte Delbrück das auch machen, aber wie er so ist, gebaut ist, nicht im Mainstream, also nicht am menschlichen Auge, nicht an der Retina, nicht an der Netzhaut, nicht bei den also nicht bei den Ratten und auch nicht bei anderen Tierchen, die da rumliefen. Man hatte damals schon mit Bienen operiert, man hatte auf Drosophila versucht zu trainieren, sondern er war stur und er wollte was ganz Einfaches und da hat er sich für einen Pilz entschieden. Von diesem Pilz werden Sie nie etwas gehört haben und das ist auch gut so. Also ich meine, das brauchen Sie auch nicht. Der heißt Phycomyces, der Pilz. Also Phycomyces, also ich habe dir das nie angeschrieben, einmal darf ich das schreiben. Das Dumme nämlich, da war, also korrekt heißt der Phycomyces blexleanus, aber das wollten Sie auch nicht wissen. Das Problem war, da habe ich in der Doktorarbeit mitgemacht. Das hat den Vorteil, dass es kein Plagiat sein kann, weil ich der Einzige war, der da mit drüber geschrieben hat. Aber gelohnt hat sich das überhaupt nicht. Der Phycomyces hatte eine merkwürdige, also das, Sie müssen sich ungefähr so vorstellen, dass das wie ein, also Pilze, also dieser Pilz wächst so als so ein Teppich, das nennt man dann Myzel, und dann aus diesem Teppich starten dann ab und zu mal so ganz kleine Härchen hoch. Die sind so wirklich dick wie Haare, so ein Bruchteil eines Millimeters, die werden dann so 10 cm hoch, das ist ganz erstaunlich, ganz wackelig, und dann bildet er oben ein Köpfchen, in dem er Sporen hat, da wartet er, bis er umfällt, patsch, und das ist die Vermehrung. Also dann sind die Sporen jetzt weiter. Der lebt gut auf Pferdeäpfeln, feuchten Boden und im Laboratorium von Max Delbrück. Und jetzt war die Frage, also hatte er eine wunderbare Anpassungsfähigkeit und er hatte eine ganz tolle Anpassungsfähigkeit. Und man wusste auch den Trick, den er machte. Also wenn Sie zum Beispiel den von beiden Seiten gleichzeitig beleuchtet haben, dann ist er zwar momentan schneller gewachsen, aber dann hat er sich angepasst, der Beleuchtung. Und wenn Sie dann ausgeschaltet haben, dann ist er ein bisschen langsamer gewachsen und hat sich wieder angepasst. Das klingt harmlos, aber das Tolle, was Delbrück begeistert hat, wenn Sie den nur von einer Seite angeleuchtet haben, dann ist er auf die Lichtquelle zugewachsen, das nennt man die phototropische Reaktion. Ich muss ja ab und zu mal ein Fachwort einwerfen, damit Sie das Gefühl haben, ich weiß, steht das wirklich. Also diese phototropische Reaktion, und die ist permanent. Also der Wachstumsschub ist vorübergehend, transient, und die phototropische Reaktion ist permanent. Und Delbrück war fasziniert und wollte wissen, wie macht das Ding das? Und das war meine Aufgabe. Das war 1975, das Problem ist jetzt ungelöst und es ist auch nicht so wichtig, aber das ist völlig schief gegangen. Sie haben sicher von dem nie was gehört, es hat keiner auch nur irgendein bisschen rausgekriegt, weil das mit dem Auge viel besser ging, weil das mit den Fliegen viel besser ging, weil das mit anderen sinnesphysiologischen Reaktionen viel besser ging. Das Ding ist hoffnungslos drunter und drüber, aber das ist sozusagen Außenseiter-Dasein, was völlig schief gegangen ist. Also da hatte ich dann Pech gehabt. Ich habe dann eine tolle Arbeit gemacht und mich damit beworben bei mehreren Universitäten, aber die haben gesagt, dieser Phycomyces kommt uns nicht ins Haus. Das war dann immer die Absage. Jetzt bleiben wir jetzt bei Delbrücks ursprünglicher Idee der Genetik. Ich hatte dann angedeutet, dass er so etwas wie der Gregor Mendel der Molekularbiologie geworden ist in einem quantifizierenden Sinne. Und Gregor Mendel müssen wir in dem Sinne dann auch als Außenseiter charakterisieren. Aber das ist diffiziler. Ich vermute, dass Sie alle den Namen Gregor Mendel kennen, weil Sie in der Schule leider Biologieunterricht hatten. Und da haben Sie die Mendelschen Erbgesetze kennen. Wie heißt das dritte? Sagen Sie mal schnell. Keine Ahnung. Wie heißt das zweite? Sagen Sie mal schnell. Keine Ahnung. Sie sind lustig doch. Das ist der Effekt des Schulunterrichts. Sie kennen Mendel, Sie kennen Erbgesetze, aber Sie wissen nicht, wie sie heißen. Und ich kann Ihnen eins sagen, brauchen Sie nicht. Die Erbgesetze sind nämlich nicht von Mendel. Ist das mein nulltes Theorem der Wissenschaftsgeschichte? Sie sehen, ich komme gleich auch vor. Nulltes Theorem der Wissenschaftsgeschichte besagt, eine Entdeckung, die nach einer Person benannt ist, stammt nicht von ihr. Also die Mendelschen Erbgesetze sind nicht von Mendel. Das können Sie allein dadurch feststellen, wenn Sie die Arbeit von Mendel lesen. Er hat nur eine geschrieben. Es ist nicht so viel Arbeit, die zu lesen. Da kommt weder das Wort Vererbung noch das Wort Gesetz vor. Also kann Mendel keine Vererbungsgesetze aufgestellt haben. Was er gemacht hat, ist jetzt eine andere Sache, komme ich gleich drauf. Mendel gilt jedenfalls als der Vater der Genetik. Steht in den Schulbüchern, wo Leute immer abschreiben, was in dem alten Schulbuch dranstehen. Können Sie auch feststellen. Also wenn Sie Außenseiter sein wollen, dürfen Sie nicht abschreiben. Also Plagiate ist nichts mit... Also Außenseiter, kein Plagiat, das ist nicht gut. Also, was ist passiert? Mendel hat irgendwas gemacht, das interessant war und wichtig war. Und das müssen wir... Was war, machte Mendel zum Außenseiter? Das Erste, was... Also zunächst mal Außenseiter, er war allein. In einem Klostergarten in Brünn, wie Sie schon mal gehört haben, also das ist auch wichtig. Delbrück war zwar in einer Eliteinstitution, aber allein im Keller. Außenseiter sind allein. Mendel war in einem Klostergarten in Brünn allein. Was machte der im Klostergarten? Das ist die spannende Frage. Das stellt sich nie jemand. Man fängt immer bei den Erzählungen von Mendel damit an, dass er im Klostergarten steht. Aber da muss er erst mal hinkommen. Wie ist er da hingekommen? Die Antwort ist merkwürdig. Er ist da hingekommen, weil er in der Physikprüfung durchgefallen ist, und zwar zweimal. Also Mendel ist vom Kloster in die Welt geschickt worden, um Physik zu lernen. Und dann sollte er als Physiker die Ausbildung der Novizen übernehmen. Und da ist er aber in der Prüfung zweimal durchgefallen. Da konnte man ihn dann nicht als Physiklehrer benutzen. Da musste man irgendwas mit ihm machen, hat man ihn in den Garten geschickt. Und da hat er im Garten aufgehört. Und jetzt kommt der Außenseiter Mendel. Jetzt kommt das Besondere. Und das finde ich, da muss man eben eine unglaubliche Weitsicht zu bescheinigen. Das hat er wirklich richtig gut gemacht. Das Erste, was er gemacht hat, er hat eigentlich also Erbsen gezüchtet, hat bestimmte reine Linien versucht zu bekommen, das ist also die immer sich selbst reproduzierten. Und dann ist ihm aufgefallen, dass es dabei Verschiebungen gab. Und das hat er die Botaniker gefragt, die sonst im Garten waren, was sie mit diesen Variationen, diesen Verschiebungen machten. Gar nichts. Die ärgern sie nur. Und da ist ihm was aufgefallen. Und jetzt erinnern Sie sich bitte, dass er Physik studiert hat. Jetzt müssen Sie überlegen, was heißt das, wenn man um 1860 Physik studiert? Wenn man um 1860 Physik studiert, bekam man beigebracht, dass Gase und andere Objekte aus Teilchen bestehen, also Moleküle nannte man die damals. Von denen hatte man zwar keine Ahnung, wie die aussehen, aber man nahm an, dass man die anzählen konnte und mit denen konnte man Statistik machen. Und was Mendel gelernt hatte, war, dass wenn man etwas verstehen will, von dem, was in der Natur vorgeht, muss ich Statistik machen. Und damit war er jetzt in der Biologie Außenseiter. Absoluter Außenseiter. Übrigens Delbrück später auch. Als er anfing, hat er erstmal Statistik gemacht. Das habe ich jetzt im Detail nicht geschildert, aber das war das reine Außenseitertum. Und was, bei Mendel können Sie nur genau schildern, was das Außenseitertum bei ihm ausmachte. Das war eine völlige Umkehrung des Handelns. Der Botaniker um 1860... hat sich eine Pflanze vorgenommen und an der möglichst viele Eigenschaften betrachtet. Mendel dreht es um. Er nimmt eine Eigenschaft und betrachtet die an möglichst vielen Pflanzen. Und das ist der Durchbruch. Das hat er gemacht, dadurch hat er Zahlen aufgeschrieben. Die Zahlen sind vermerkt, er hat sie nicht ausgewertet. Wenn Sie die Zahlen auswerten, kommt heraus, dass er Erbgesetze entdeckt hat. Er hat allerdings nicht aufgeschrieben, er hat nur die Zahlen hingeschrieben. Und die Statistiker sind heute der Meinung, dass die Zahlen geschönt sind. Also ein bisschen gefudelt. Aber es ist so, also ich glaube nicht, dass er absichtlich gefuscht hat, sondern er hatte Assistenten. Und wenn ich Ihnen sage, Sie sollen unterscheiden, ob die Farbe einer Erbsenblüte gelblich-grün oder grünlich-gelb ist, dann würden Sie auch in Schwierigkeiten kommen. Und manchmal fragen Sie, was fehlt denn noch? Also fehlt noch eine grünlich-gelbe und eine gelblich-grüne, etwas rau oder so. Jedenfalls kam das alles richtig hin, aber er hat das nicht wirklich gedankt so. Das dauerte nicht. Aber da sehen Sie eine Außenseiterrolle durch eine gute Idee. Die gute Idee ist, nicht an einem vieles, sondern eins an vielem. Das ist die entscheidende Idee von Mendel. Und dadurch war er also mit der Grundidee, die auch im Hintergrund ist, die damals für die Biologie völlig neu war und ihn in ein völliges Außenseitertum stellte, sagen wir mal in der einfachen Sprache, dass es Atome auch im Leben gibt. Also das ist für Sie heute banal. Ja, aber 1860 nicht. Wenn Sie 1860 gesagt hätten, es gibt Moleküle, die das Leben bestimmen, hätten Sie einen Nobelpreis gekriegt, wenn es den schon gegeben hätte. Also Mendel hat gesagt, machen wir doch mal die Hypothese, also das hat er nicht so geschrieben, dass es so wie es die Gase aus Teilchen bestehen, so wie die Luft aus Teilchen besteht, So besteht auch das Leben aus Teilchen. Die nannte er Elemente und einige davon sind Erbelemente und deren Wechselwirkung wollte er studieren. Das ist reine Physik. Was Mendel gemacht hat, ist Physik der Erbse. Und was Delbrück gemacht hat, ist Physik der Phagen. In dem Sinne waren die in dem Fach, in dem sie waren, Außenseiter. Allerdings in der Gesamtgeschichte der Wissenschaft, und das macht das schwierig, das Thema von Herrn Friedrich wirklich durchzuhalten, bis zum Ende, in der Gesamttendenz der Wissenschaft waren sie Mainstream. Also haben sie damit angefangen. Denn falls Ihnen das noch nicht klar ist, die Biologie ist reine Physik, solange sie funktioniert. Es sei denn, sie wird deskriptiv und dann ist sie uninteressant. Aber das ist nebenbei. Das ist eine böse Bemerkung, aber ganz. So, jetzt haben wir also Mendel und der ist. Und jetzt wissen Sie ja, dass Mendel 865 publiziert hat und keiner hat das gelesen. Also, jedenfalls steht das immer in den Büchern. Also, bekannt ist seit einiger Zeit, dass es ein Brünner Tagblatt gegeben hat, das über Mendels Experimente, also nicht über seine Experimente, sondern über seinen Bericht über seine Experimente berichtet hat. Und ich bin ganz überzeugt, dass der Bericht im Brünner Tagblatt von Mendel selbst ist. Der war nämlich gar nicht so ungeschickt an der Stelle. Und in diesem Brünner Tagblatt steht drin, was Mendel eigentlich wirklich wollte. Und das ist dann auch ein schwieriges Kapitel, auf das wir vielleicht gleich noch kommen. Was Mendel wirklich wollte in seinen Experimenten, und das macht ihn vielleicht gar nicht so zum Außenseiter, sondern zum Hauptmann, er wollte zeigen, dass es keine Evolution gibt. Er wollte zeigen, dass egal, was sie mit den Erbsen machen, die kommen immer wieder zur Stammart zurück, wie er das nannte. Und das heißt also, die schlagen mal aus nach links und rechts, aber zum Schluss bleiben sie die Stammart mit Hand an Worten, es gibt keine Entwicklung. Der Gedanke schwebt in der Luft. Darwin hatte ihn publiziert, Mendel hatte davon gehört und hatte Horror davor, dass das stimmte. Dass ein grundlegender neuer Gedanke war, den er nicht wollte, nämlich, dass die Konstanz der Arten aufgehoben wurde. Deshalb hat er eigentlich Versuche gemacht, um zu zeigen, dass die Arten konstant sind, zumindest die Erbse, mit der er operiert hat. Das hat er zeigen wollen und das hat aber damals von keinen interessiert und 30 Jahre später auch nicht. Da haben Leute Anfang des 20. Jahrhunderts, wie das so schön in den Lehrbüchern heißt, die Mendelschen Erbgesetze wiederentdeckt, was reiner Unfug ist. Die haben ihre Experimente gemacht, haben sich gegenseitig nicht leiden könnten und wollten gegenseitig beweisen, dass die anderen Abschreiber sind. Und dann haben sie gesucht, ob diese Experimente schon mal irgendwo gemacht worden waren. Und hat man diese Arbeit von Mendel gefunden und ihn als Kronzeuge drangeholt. Und da konnte jeder dem anderen nachweisen, dass das alles schon uralter Kram sei. Trotzdem ist wichtig für unsere Zwecke, dass am Anfang des 20. Jahrhunderts die Mendelschen Gesetze wieder entdeckt werden oder überhaupt Mendelsche Gesetze der Form, wie Sie sie kennen, die ich jetzt nicht aufzähle, bedacht werden, denn das Wesentliche an den Mendelschen Gesetzen, und das macht ihn eigentlich auch zum Außenseiter, das sind die ersten Gesetze der Naturwissenschaft, die statistisch sind. Alle Gesetze davor waren deterministischer Art. Also Kraft ist Masse mal Beschleunigung, Druck mal Volumen ist proportional zur Temperatur. Das sind deterministische Gesetze. Sie können dann halten den Gas beim bestimmten Volumen, ändern den Druck, steigt die Temperatur. Das ist völlig klar, das ist nichts wackelt daran. Das ist völlig eindeutig und ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Leute immer noch der Meinung sind, dass die Naturgesetze deterministischer Art sind. Das heißt, sie drücken auf irgendeinen Knopf und irgendwo springt dann ein Jack-in-the-Box hoch. Das sind sie aber nicht. 99,9% der Gesetze der Naturwissenschaften sind statistischer Art und der erste, der es entdeckt hat, ist Mendel. Die Erbgesetze sind statistischer Art. Sie können nicht sagen, dass wenn sie so und so kreuzen, kommt das raus, dann kommt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Also wenn Mann und Frau sich kreuzen, das Kind ist nur mit einer Wahrscheinlichkeit ein Junge. Also es ist sicher ein Mensch, sagen wir mal so. Also da ist dann eine Determiniertheit doch schon gegeben. Aber es ist nur wahrscheinlich ein Junge. Und es ist mit Sicherheit nicht vorzusagen, ob er fromm wird, klug wird, Schachspieler wird, Stabhochspringer wird oder so. Das können Sie nicht machen. Da können Sie noch so viel rackern dran. Diese Entdeckung ist von Mendel. Dazu müssen Sie aber einen grundlegenden Gedanken haben. Dazu muss die Statistik verbreitet sein und das dauert was. Heute sind Sie an statistische Gedanken gewöhnt. Jede blödsinnige Wahlsendung würde Ihnen von 30%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass Herr Rösler gelogen hat, also auf einer 40%igen Wahrscheinlichkeit der FDP war über 5% zu kommen oder so etwas. Dann sind Sie genau informiert, die Regenwahrscheinlichkeit morgen ist 24,7% und das wissen Sie genau, was das heißt. Nein, Sie wissen es nicht, Sie sind nur daran gewöhnt, dass man so spricht. Diese statistische Sprechweise musste sich langsam durchsetzen. Das hat es ein Jahrhundert gedauert. Das hat angefangen mit Gauss um 1800 und das war endlich fertig um 1900. Und dann konnte man Statistik machen. Und der Erste, der dann, jetzt kommt er endlich, der Erste, der dann sinnvolle Statistik gemacht hat, war Einstein. Einstein hat sich nämlich überlegt, was man jetzt eigentlich, ob man auch eine Statistik von Licht machen könnte. Also die Leute haben Statistik von Gasen gemacht, von Flüssigkeiten, von allem möglichen. Und Einstein hat sich jetzt überlegt, kann er eine Statistik von Licht machen? Kann er die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Energie im Licht machen? Und also die Aufgabe, die damals hieß, damals komplizierter, es ging um eine Größe, die nannte man Entropie. Falls Sie von der Entropie schon gehört haben, gratuliere ich Ihnen, dann brauche ich das nicht zu machen, Ihnen das zu erläutern. Wenn Sie von Entropie nichts gehört haben, gratuliere ich Ihnen auch, dann haben Sie doch die Gelegenheit, das morgen zu tun. Aber ich kann es jetzt nicht erläutern. Also Entropie ist die zweite große Größe, die in der Thermodynamik eingeführt worden ist. Da gibt es einen zweiten Hauptsatz zu, der besagt, dass die Entropie der Welt einem Maximum zustrebt. Und die Welt hört auf, wenn das Maximum erreicht ist. Könnte ja sein, dass es schon geschafft worden ist. Also Entropie ist eine ganz merkwürdige Größe, hat irgendwas mit Zufälligkeiten, Unordnung oder sowas zu tun oder Beschreibung davon. Ist eine ganz, und, aber das war das eigentliche Thema. Und Einstein hat die Entropie von Strahlung ausgerechnet. Das ist jetzt, klingt für Sie völlig belanglos, aber dabei hat er eine Entdeckung gemacht. Und die Entdeckung war die, dass bei der Entropieformel ungefähr dasselbe rauskommt wie bei der Entropieformel von Gasen. Jetzt wusste man inzwischen, nicht ganz sicher, aber ziemlich sicher, dass Gase aus Teilchen bestehen, Partikel, Moleküle, Molekel, wie Sie sie nennen wollen, ist jetzt egal. Daraus schloss Einstein, dass Licht dann auch aus Teilchen besteht. Lichtatome. Heute heißen diese Teilchen Photonen. Und damit wir so hoch den Einstein schätzen, er hat bis zum Ende seines Lebens, also der nächsten 50 Jahre, nicht rausgekriegt, was ein Photon eigentlich ist. Und ich weiß das auch nicht. Aber wir wissen, das Licht besteht aus Photonen und wir haben keine Ahnung, was Photonen sind. Das ist toll. Also das ist eine der gesichersten Kenntnisse der Wissenschaft, dass Licht aus Photonen besteht, aber wir haben keine Ahnung, was das ist. Ich finde das gut. Ja, später. Also die Photonen sind was wunderbar Geheimnisvolles. Es gibt ein paar Leute, die wissen das. Einstein hat das übrigens dann immer gesagt. Wenn heute einer sagt, er wüsste das, 1955, dann ist das ein Lump. Aber das hat nur Einstein gesagt, nicht ich. Also es ist unklar, was das ist, so ein Photon. Sie können da alle möglichen Fragen zu stellen. Also es ist auf jeden Fall, keinen Fall ein Kügelchen, es ist keine Lakritzstange oder sowas ähnliches. Aber jetzt kommt das Problem. Lassen wir das mal mit dem Photon weg. Was Einstein aber vor allen Dingen erkennt, ist etwas Merkwürdiges, das umstritten ist, bis heute umstritten ist, aber das ihn damals schockiert hat. Es war ja nicht so, dass man nicht wusste, was Licht war, als er das machte. Sondern es war ja so, dass man genau wusste, was Licht war, nämlich eine elektromagnetische Welle. Das hatte man 1803 zum ersten Mal gezeigt, dann 1860er Jahren mit Maxwell-Gleichungen berechnen können. 1890 war dann völlig klar gewesen, dass es Radiowellen gibt, dass sie elektromagnetischer Natur sind. Und Licht war eine elektromagnetische Welle. Man konnte ja die Wellenlängen genau bestimmen. Und jetzt sagt Einstein, nichts ist mit Welle, ist ein Teilchen. Und das hat den dummen Nachteil, dass sie jetzt nicht mehr wissen, was Licht ist. Also vorher haben sie gewusst, was Licht ist, nämlich eine Welle. Jetzt wissen sie, dass es auch Teilchencharakter hat und jetzt wissen sie nicht mehr, was Licht ist. Denn wenn etwas Welle und Teilchen zugleich sein kann, haben sie ein Problem, das zu beschreiben. Sie können das messen, sie können es bestimmen, sie können alles Mögliche mit dem Licht machen, sie können nur nicht mehr sagen, was es ist. Und das hat Einstein gemerkt und hat deshalb geschrieben, also erstens hat er diese Idee wirklich revolutionär genannt und zweitens hat er geschrieben, dass er das Gefühl hatte, ihm sei der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Und das ist in ein Loch gefallen und da fällt auch wahrscheinlich heute noch rein, weil wir immer noch nicht wissen, was Licht ist. Er hat das dann umgedreht, positiv gewendet und hat gesagt, dann bleibt das Licht eben geheimnisvoll. Und das ist doch schön so. Denn ist das nicht schöner, wenn etwas geheimnisvoll ist? Stellen Sie vor, wenn Sie das Ende des Krimis kennen, ist das doch nicht mehr spannend. Solange Sie nicht wissen, wer der Mörder ist, ist das viel spannender. Und beim Licht wissen Sie nie, wer der Mörder ist. Also ist das Licht immer geheimnisvoll. Sie lesen immer weiter, dass die letzte Seite nur kommt. Und da war Einstein jetzt aber auch deshalb Außenseiter. Das können Sie daran merken. Hat Einstein publiziert im Jahr 1905. Und in dem Jahr 1905 hat er eine Menge anderer Arbeiten publiziert. Und da hat er einen Brief bekommen von Max Planck. Also sozusagen der höchsten Instanz, die Physik neben Gott anbieten kann. Und Planck hat Einstein geschrieben, also das wäre ja ganz toll, was er da gemacht hätte mit seiner Elektrodynamik bewegter Körper und mit seiner Diffusionsgleichung und was er alles noch gemacht hat, wäre ganz toll. Aber es könnte natürlich passieren, dass ab und zu mal jemand, auch jemand wie Einstein, völlig daneben haut bei seiner Hypothese von Lichtquanten. Das wäre natürlich völliger Quatsch. Das sollte er mal vergessen. Das wäre natürlich Unsinn. Das würde man auch demnächst wieder beiseite räumen. Aber tatsächlich hat sich das gehalten. Das ist eine der hartnäckigsten Entdeckungen. Und was Einstein da gemacht hat damals, er hat etwas, was Max Planck 5 Jahre vorher behauptet hatte, sozusagen auf einer physikalischen Basis gegeben. Und auf diese Weise wurde auch Planck zum Außenseiter, denn das geht ja darum, dass Licht aus Lichtquanten besteht. Und Planck hatte das zwar vermutet, aber er hat gehofft, dass das verschwindet und dass das dass irgendwie doch wieder ein Kontinuums Wellengleichung dabei rauskommt, was es aber nicht getan hat. Licht hat diesen merkwürdigen Doppelcharakter, Welle und Teilchen zu sein, soweit das die Physik heute sagen kann. Aber eins ist auch klar, verstehen tut das keiner. Also da gibt es auch große Leute, die sagen, man kann alles Mögliche, nur nicht verstehen, was damit gemeint ist. Man kann das berechnen, man kann das nutzen, man kann das einsetzen, man kann daraus Kameras machen, man kann alles Mögliche machen, man kann nur nicht verstehen, was da passiert ist. Und das ist, finde ich, eine spannende Frage. Einstein ist dann später ja nochmal Außenseiter geworden. Sie wissen ja, dass er zwar auf diese Weise die Quantenmechanik in Gang gesetzt hat, sich aber später überhaupt nicht mehr mit den Gedanken der Quantenmechanik anfreunden könnte. Das haben Sie vielfach schon gehört. Das ist dann die Idee, dass die Statistik, die er damals erfolgreich angewendet hat, nicht nur jetzt gewissen, was so eine äußere Statistik ist, sondern eine Art innere Statistik in dem Sinne, dass die Dinge im Innersten gar keine Teilchen mehr sind, selbst wenn das Licht als Teilchen daherkommt, sondern im Innersten der Atome trifft man nur auf Wahrscheinlichkeiten. Mit anderen Worten, alles wird zu einer Wahrscheinlichkeitswissenschaft, einer Wahrscheinlichkeitsphysik. Es gibt nur noch Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeitswolken. Es gibt sozusagen kein Elektron mehr an einem bestimmten Ort. Sie dürfen sich das Elektron auf keinen Fall als Punkt vorstellen, sondern es gibt gewissermaßen irgendwie nur Verteilungen, Wahrscheinlichkeiten. Und da war er absolut gegen. Sie kennen dann seinen berühmten Satz, Gott würfelt nicht, auf den ich aber jetzt nicht eingehen will. Und da hat er sich wirklich ganz ins Abseits manövriert und die Leute verärgert. Aber er war natürlich der große Weise, der große Erfolge vorher gehabt hatte. Aber bei der Quantenmechanik muss man irgendwie sich am Kopf kratzen, wenn es um Einstein geht. Diese Quantenmechanik, die damals entstanden ist, die darf man sich auch nur als einen Tummelplatz von Außenseitern vorstellen. Also sage ich jetzt nur andeutungsweise, im 19. Jahrhundert gab es sowas, eine gut erklärende Physik, die man heute klassische Physik nennt. Also da gibt es eine Mechanik, die konnte die Bewegung von materiellen Körpern bewegen, da gab es eine Elektrodynamik, die konnte die Bewegung von immateriellen Dingen wie elektrischen und magnetischen Feldern bewegen oder Lichtentstehung erklären, da gab es eine statistische Mechanik, die konnte Wärme bewegen und das alles gut erklären. Das war eigentlich alles gut erklärt und man war damit zufrieden. Sie kennen ja sicher die Anekdote, dass als Max Planck um 1880 Physik studieren wollte, hat man ihm abgeraten, das zu tun, es sei alles erledigt, man braucht nichts mehr. Übrigens, das ist nicht nur bei Planck passiert, 1899 hat er Präsident des amerikanischen Patentamtes empfohlen, seine Behörde zu schließen. Es sei alles schon erfunden, es könnte nicht mehr so viel kommen. Also das sind so die Irrtümer an der Spitze und von den IBM-Irrtümern mit 5 Computern, die die Welt braucht und mehr nicht, haben sie sich auch schon gehört. Das waren dann damals Außenseiter. Also jetzt kommt also plötzlich mit dem 2000 kommt so ein Quantum da rein, da kommt eine ganz neue Wissenschaft rein und das Witzige an dieser Wissenschaft ist, dass sie eine ganz eigene Dimension braucht. Das muss man sich wirklich klar machen. Sie kommen nicht mit normalen Zahlen aus, Sie brauchen die Zahlen in ihrer komplexen Form, also mit imaginären Anteilen. Und dass die ersten Leute, die das verstanden haben, waren ganz klare Außenseiter. Wir feiern die zwar heute als die großen Triumphatoren des 20. Jahrhunderts, dass sie uns die Atomphysik beschert haben, dass sie uns chemische Bindungen erklären können, dass sie eine Quantenfeldtheorie erklären können, dass sie alles Mögliche erklären können. Wir heute triumphieren, das steht in den Lehrbüchern und wir jubeln, vergeben Nobelpreise dafür. Aber als die agierten, waren sie Außenseiter. Und man kann auch genau sagen, wo sie sich getroffen haben als Außenseiter. Und das ist für mich ein wunderbares Beispiel für das, was man manchmal abwertend, ich aber positiv bewertend Elfenbeinturm nenne. Die haben sich nämlich isoliert, so im Dutzender Pack in Kopenhagen und Göttingen getroffen. Im Seminar von Niels Bohr oder im Seminar von Max Born. Und die mussten geschützt werden. Die konnten nicht mit ihren Ideen rausgehen in die Welt, weil sie dann sofort bei jeder Prüfung durchgefallen wären. Weil das Motto in diesem Elfenbeinturm der Quantenphysik, die sie entwickelte, war, die Idee muss verrückt genug sein, um akzeptiert zu werden. Also eine verrückte Idee reichte nicht. Die musste besonders verrückt sein. Und das Motto war, Nur wer die Quantentheorie versteht und dabei nicht verrückt wird, hat sie nicht verstanden. Sie müssen sich also vorstellen, was das für ein Klima war. Da konnten sie nur sich durchsetzen, wenn sie eine wahnsinnige, verrückte Idee hatten. Und das Motto war Hamlet, ist es auch Wahnsinn, hat es immerhin Methode. Aber das war so die Stimmung, in der man leben muss, das waren alles Außenseiter, sie konnten die nicht in die normale Welt lassen. Die konnten auch gar keine Brötchen kaufen, die waren völlig unfähig, irgendwas zu machen, weil die vollständig absorbiert waren. Da gibt es Anekdoten noch und noch dazu, aber es gab eben diese großen Führer wie Max Born und Niels Bohr, die haben gewusst, dass sie die schützen müssen, in einem Seminar verpacken müssen, dass sie für deren Geld sorgen müssen, aber das waren alles Außenseiter. Und die waren auch untereinander Außenseiter, weil ja die Idee verrückt sein musste. Eine verrückte Idee ist ja nicht das, wo sie darüber jubeln, sondern da fluchen sie. Einmal fluchen sie, weil sie nicht verstehen, und zum zweiten Mal fluchen sie, weil sie nicht selbst hatten. Also das ist ja das Problem dabei. Also da gibt es eine wunderbare Erzählung, wo einer reinkommt, also die Geschichte, die ich mir gerne erzähle. Also sie hatten endlich verstanden, dass es sowas wie Quantensprünge gibt. Also heute benutzen wir das Wort banal. Also jeder Politiker macht einen Quantensprung, vor allen Dingen, wenn jetzt die Stellen erhöht werden, einen Quantensprung in der Stellenverteilung oder einen Quantensprung bei der Reifenherstellung. Irgendwie lauten sie Quantensprünge in der Welt. Ist ja alles Unsinn, aber ist ja halt ein schönes Wort. Aber damals hatte man sich endlich daran gewöhnt, dass es Quantensprünge gab. Und da gab es aber so Experimente, wo Atome in Magnetfeldern waren und dann änderte sich das Licht, das sie aussendeten. Das nennt man Sehmann-Effekt. Und das konnte nicht erklärt werden. Und da kommt der junge Werner Heisenberg daher, schaut sich das alles an und sagt, auch das kann man erklären, wenn man halbe Quantenzahlen annimmt. Da haben die den für verrückt erklärt und rausgeschmissen. Heute weiß man, dass das stimmt. Es gibt nämlich wirklich halbe Quantenzahlen, die dadurch zu ganzen Quantenzahlen werden, dass sie von Plus nach Minus wechseln. Aber das musste man alles erstmal verstehen. Aber alle diese Ideen waren Außenseiterideen. Allerdings hat die Community dazugelernt. Als Einstein 1905 zum ersten Mal seine Welle-Teilchen-Dualismus vorstellte, hat er so ungefähr 20 Jahre gebraucht, bis da jemand darauf reagierte. Man hat das gesagt, das ist nichts, das soll nicht sein. 20 Jahre später, also genauer gesagt 19 Jahre später, 1924, kommt ein Franzose auf die Idee, Louis de Broglie, kommt auf die Idee, dass, wenn Einsteins Dualität für Lichtteilchen gilt, warum gilt die Dualität nicht auch für die Materieteilchen? Damit meinte er die Elektronen. Und er hat vorgeschlagen, dass auch ein Elektron Welle und Teilchen sein kann. Und das wurde dann im Experiment bestätigt. Also zwei Jahre später, also schnell geht das alles nicht, aber es wurde gemacht. Und diese Idee wurde nur plötzlich innerhalb von 2 Jahren Mainstream. Also der de Broglie hat nur gerade seinen Doktortitel gekriegt, schon hat er einen Preis bekommen, also da war kein Außenseiter mehr. Also die Idee könnte nur beim ersten Mal haben, mal Außenseiter zu sein. Danach sind sie sofort Mainstream und werden dann von der Community übernommen, was natürlich ja dann insgesamt ganz gut ist. So, jetzt lassen wir die Physik nochmal beiseite. Oder, also bevor ich aber jetzt doch einen großen Sprung mache in die moderne Molekularbiologie, wo auch Außenseiter aufgetaucht sind, nur eine Nebenbemerkung. Ich habe da den Julius Robert Oppenheimer noch angeschrieben. Das ist etwas, was ich vor kurzem erst entdeckt habe, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Robert Oppenheimer, den Sie kennen als Vater der Atombombe und als Held eines Theaterstückes von Rainer Kipphardt vielleicht. Ich weiß nicht, ob Sie eine Biografie von Oppenheimer gelesen haben, aber selbst in denen steht das nicht drin, was ich Ihnen jetzt sage. Es hat sich nämlich beim genauen Nachstellen, also sagen wir so, ich habe mich interessiert für den Ursprung der Idee der schwarzen Löcher. Und der ist bei Oppenheimer. 1939 hat Oppenheimer eine Arbeit geschrieben über kontinuierliche Gravitationskräfte, also über oder kontinuierlich weiterwirkende Gravitationskräfte. Schwarzes Loch heißt ja, dass wenn Sie genug Masse haben, stürzt, also dann kann der sozusagen der Druck, der aus dem Inneren kommt, diese Gravitationskraft irgendwann nicht mehr aushalten, das stürzt in sich zusammen, die Atome stürzen in sich zusammen, werden zu Neutronen, die Neutronen stürzen in sich zusammen, bis sie zum Schluss schwarzes Loch haben, wo das Licht dann nicht mehr rauskommt. Also das ist die banale Beschreibung, das ist natürlich viel komplizierter. Und Oppenheimer war der Erste, der diesen Vorschlag gemacht hatte. Er hat das publiziert 1939. Da hatte er allerdings das Augenmerk schon auf Los Alamos gerichtet. Aber er hat das publiziert und hat man ihn sofort angesprochen. Hey, das ist eine unheimliche Idee. Die Welt verschwindet in einem schwarzen Loch. Aber er hat keinen einzigen Kommentar mehr dazu gegeben. Hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg diese Arbeit ignoriert. Aber die Originalidee ist von ihm. Da war er so ein Außenseiter. Da hat er wohl Angst vor gehabt. Also das ist... Wahrscheinlich gibt es noch viele unentdeckte Fälle dieser Art. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, dass das Thema etwas ist, was man historisch wirklich mal aufarbeiten sollte. Also ich danke Ihnen für den Tipp. Ich werde da noch eine Menge Material zu finden. Jetzt aber gehen wir in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir gehen in die Zeit, wo Delbrück angefangen hat, die Bakterienphagengenetik zu machen. Und ich hatte ja gesagt, dass schon in den 30er Jahren die eigentliche Frage immer lautete, was ist ein Gen? Und die hatte sich jetzt spezifiziert, diese Frage. Die Frage hieß sozusagen am Ende des Zweiten Weltkriegs, woraus besteht ein Gen? Das ist vielleicht einfacher. Und da gab es eine ganz klare Meinung von der Wissenschaft. Es ist so, Wissenschaftler haben auch so eine Tendenz, Sachen in ein und zwei einzuteilen. Und da gab es sozusagen zwei Sorten von Molekülen, die in Frage kamen. Vielleicht haben Sie von denen schon mal gehört. Die eine Sorte, das waren die sogenannten Nukleinsäuren. Die hatte ein Herr Miescher in Basel zum ersten Mal sozusagen notiert, also beschrieben, dass es sowas gibt, Säure im Kern, Nukleinsäure. Und die anderen waren Stoffe, die hießen Proteine. Ich vermute, dass Sie viel mehr über Nukleinsäuren in den Zeitungen lesen, also über Proteine. Bei Proteine tun sich die Zeitungen immer schwer. Proteine heißt eigentlich nur das, was zuerst kommt. Also auch von Proteus, das sich was verwandeln kann. Und die Biochemiker, die das beschrieben haben, meinten, wenn sie irgendeine Zelle nehmen, den Saft ausdrücken und raustropfen, das Erste, was rauskommt, sind Proteine. Also das nannten sie so. Also es ist wirklich das Erste, wenn sie irgendwann mal Hefeteig nehmen und drücken, da tropft was raus, ist Proteine. Also da drin. Also und diese Proteine sind natürlich viel weiter untersucht. Von denen weiß man heute, dass sie aus Ketten von Aminosäuren bestehen. Ich mache jetzt eine Anmerkung, vielleicht kann mir jemand helfen. Also Proteine sind einfach Moleküle, die aus Ketten von bestimmten kleineren Bausteinen bestehen, die man Aminosäuren nennt, so wie Nukleinsäuren Ketten von Bausteinen sind, die man Basen nennt. Das hat man 100.000 Mal schon gehört und das hat man auch verstanden, das nimmt man zur Kenntnis. Und Nukleinsäuren heißt Nukleinsäuren, weil Nukleinsäuren Nukleinsäuren sind in der Zeitung. Aber Proteine heißen in der Zeitung Eiweiße. Warum eigentlich? Eiweiß habe ich zum Frühstück. Ich habe keine Eiweiße im Kopf. Oder haben Sie Eiweiße im Kopf? Also, wenn Ihr Kopf ist voller Eiweiße, meiner auch. Ich finde das blöd. Was haben Sie davon, wenn ich Ihnen sage, dass ein Protein ein Eiweiß ist? Gar nichts. Nur der Journalist hat getan, er hat so getan, als ob er es erklärt hätte. Der hat es gar nicht verstanden, aber er tut es, als ob er verstanden hätte und ihn erklärt hätte. Also wenn Sie noch mal irgendwo lesen, das sind Eiweiße im Körper. War jetzt wieder bei den Nobelpreisen, dass Eiweiße sind. Also Eiweiße habe ich zum Frühstück. Ich weiß gar nicht, wo also ich meine, ich habe keine Eiweiße, ich habe Proteine, verdammt. Also jedenfalls, das war damals der Streit, ob es Proteine sind oder Nukleinsäuren. Und die Antwort war eindeutig. Weil ich hatte sowohl Proteine als auch Eiweiße sind... Sowohl Proteine als auch Nukleinsäuren. Also die bekannteste Nukleinsäure heißt heute DNA, haben Sie schon tausendmal gehört. Die sind kettenförmig gebaut, also so wie Smarties, also oder wie Ketten von Angela Merkel. Also kettenförmig gebaut. Und jetzt ist es nur so, bei den Nukleinsäuren kommen nur vier Bausteine vor, das wusste man, ein Tetranukleotid oder eine Tetranukleotid. Und bei den Proteinen kommen 20 Bausteine vor. Und man hat irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie das Leben kodieren, aufbauen will, irgendwie eine Erbsubstanz bauen will, dann ist es doch sinnvoll, die Bausteine zu nehmen mit den vielen Buchstaben, die 20 Buchstaben. Und deshalb war die überwiegende Meinung, dass die Erbsubstanz aus Proteinen besteht. Und das war fand klar Mainstream. Und alle haben sich auf Proteine gestürzt. Und alle wollten die Proteine untersuchen. Bis auf zwei, drei Leute und vor allen Dingen die beiden, der Amerikaner James Watson und der Brite Francis Crick. Die saßen beide in Cambridge und die haben beschlossen, dass sie sich um den Dreck, um die Proteine kümmern und dass sie sich auf die Nukleinsäuren stürzen. Dafür gab es mehrere Gründe. Das macht, jetzt ob die das zu Außenseiter macht, ist eine interessante Frage. Die waren wirklich anders als, die haben anders geforscht als die Leute um sie herum, die sich mit Proteinen beschäftigt haben. Der Watson war zum Beispiel der Meinung, dass Proteine viel zu kompliziert sind, dass er die nie verstehen könnte. Seine Hoffnung war, dass wenn er überhaupt etwas verstehen kann, dann Nukleinsäuren. Also hat er einen pragmatischen Weg gewählt. Und der Crick hatte das Gefühl, dass man da gab es so eine Röntgenstrukturaufnahme, dass man da so eine Symmetrie in dem Aufbau sehen konnte. Da haben die dann gedacht, vielleicht ist doch Nukleinsäure richtig. Außerdem gab es ein Experiment, das jemand gemacht hat. Das Experiment steht immer, also wenn Sie in Lehrbüchern nachschauen, da ist gemacht worden von einem amerikanischen Paar, Alfred Hershey und Martha Chase. Die hatten offenbar gezeigt, dass es bei bestimmten Vermehrungsformen die Nukleinsäuren sind, die entscheidend sind. Das steht immer so in den Lehrbüchern, das steht immer so in den, also auch in den Erzählungen. Aber wenn Sie sich das Experiment genau angucken, das gibt das nicht her. Also Sie müssen schon einen hohen Glauben an das Experiment haben, um zu glauben, dass Sie damit die Nukleinsäuren wissen. Aber Watson und Crick war das egal. Die haben gesagt, so, jetzt setzen wir uns auf die Nukleinsäuren. Das war das Erste, was sie zu Außenseitern machten. Aber das Zweite ist wichtiger. Und das war das Neue, die Rufe der Revolution. Das machen heute nämlich alle. Was die damals gemacht haben, war, die haben darauf verzichtet, auf die Annahme verzichtet, dass die Lösung durch eine Disziplin kommt. Es ist nicht so, dass sich die Disziplin, die Lösung liefert, sondern die Disziplinen müssen sich so zusammenfügen, dass die Lösung entstehen kann. Damals haben die Chemiker gesagt, dass die Struktur von Molekülen ein chemisches Problem ist. Die Kristallographen haben gedacht, dass die Struktur des Moleküls ein kristallographisches Problem ist. Die Bakteriophilologen haben gedacht, dass die Struktur eines Moleküls ein bakteriologisches Problem ist. Und Watson und Crick haben gedacht, die Struktur des Problems ist ein kristallographisches, biochemisches, molekularbiologisches, physikalisches, Kristall, also und alles Mögliche, also mit allen Sachen. Und jetzt kommt die entscheidende Schlussfolgerung. Das macht sie endgültig zu Außenseitern im Akt der Entdeckung. Wenn Sie diese Entscheidung treffen, 1953 oder auch heute, und Sie sagen, ich muss alle Disziplinen beherrschen, um die richtige Lösung zu finden, dann müssen Sie klauen. Sie können eben nicht kompletter Chemiker sein, ein kompletter Kristallograph, ein kompletter Bakteriologe, das geht nicht. Sie können das alles nur ein bisschen wissen. Und was Sie tun ist, Sie gehen zum Kristallographen und fragen, hey, wie geht's? Ein Bier gefällig? Was machst du denn so am Nachmittag? Gehen zum Physiker und fragen, hey, irgendwas Neues? Gehen zum Biochemiker, irgendein Experiment? Gehen zum Genetiker, irgendein Experiment? Die haben geklaubt, würde man heute sagen, ist besser als geklaut. Die sind rumgelaufen, haben die Schreibtische abgeräumt, haben geguckt und dann haben sie die Lösung publiziert. Das nennt man heute Interdisziplinarität. Und glauben Sie mir, es geht nicht anders. Wie denn sonst? Sie können beim besten Willen nicht gleichzeitig Kristallograph, Biochemiker, Bakteriologe und Physiker sein. Das geht nicht. So viel Zeit hat er, so viel geht das nicht. Sie müssen einfach, also Sie können ja sagen, ins Seminar gehen, brav abfragen. So. Nein, das haben die gar nicht gemacht. Es drängt ja auch, das muss man jetzt sagen, es drängt ja auch die Zeit. Also man musste natürlich fairer vorgehen, aber wir sind jetzt in der Nachkriegszeit und die Forschung wurde immer teurer und die britische Regierung wollte Ergebnisse haben. Und man hatte die große Sorge, dass die alle Ergebnisse wieder aus Amerika kommen. Und deshalb musste jetzt irgendein britisches Laboratorium ein Ergebnis liefern. Und deshalb hat der Chef des Laboratoriums gesagt, macht doch, was ihr wollt. Hauptsache, ihr kommt richtig raus. Und so ist es dann noch rausgekommen. Also das ist eine ganz interessante Geschichte, sodass auf diese Weise Wissenschaft eine merkwürdige Erfolg durch Außenseiter hatte. Jetzt habe ich da den Charles Darwin noch aufgeschrieben und dann komme ich zu mir. Habe ich noch zu viel Zeit? Ja, ein paar Minuten noch. Also Darwin war insofern ein Außenseiter, als der Grundgedanke der Evolution ist von ihm 1858 vorgetragen worden. Ich gehe da jetzt nicht darauf ein, was der heißt. Ich sage nur deshalb Außenseiter, weil es gibt dieses wunderschöne Dokument. Also den ursprünglichen Gedanken dazu hatte er schon so etwa 1838. Also das ist da sozusagen die Arten nicht konstant sind, dass da Variationen geben muss, dass da auch so ein Überlebenskampf stattfindet, dass das alles so in dieser Zeit herangreift. Und hat er nur sich 20 Jahre Zeit gelassen, um das alles aufzuschreiben, nur unter Druck, weil er dachte, er wäre sozusagen der Einzige, der die Idee hatte. Plötzlich war da noch einer, der die Idee hatte, ein Mann namens Alfred Wallace. Sehr interessante Frage, die hatten beide dieselbe Idee, aber wir kennen heute nur noch Darwin. Das ist eine interessante Frage, wie das kommt. Das hat was mit sozialen Schichtungen in der Wissenschaft zu tun, aber das ist so nur nebenbei. Aber jetzt hat jedenfalls, die haben beide gemerkt, dass sie dieselbe Idee hatten. Also nicht ganz, der Wallace hatte einen Brief an Darwin geschrieben und hatte Darwin gemerkt, dass da noch einer die Idee hatte. Und dann hat er dafür gesorgt, dass die im Jahre 1858 in einer Gesellschaft, also wissenschaftliche Gesellschaft, die als Linnaean Society vorgestellt wurde. Man weiß natürlich nicht, wie die Leute reagiert haben. Es ist nur so, man weiß, dass die meisten der Zuhörer bei dem Vortrag von Darwins grundlegender Idee eingeschlafen sind, keine Frage gestellt wurde und am Ende des Jahres der Präsident der Linnaean Society gesagt hätte, das war wieder ein Jahr, in dem nichts Neues passiert ist, ein langweiliges, ergebnisloses Jahr. Hoffen wir, dass im nächsten Jahr eine bessere Idee kommt. Also das alles im Angesicht der Idee von Darwin, den Vorschlag, eine Evolution der Arten mit Mutation, Selektion und allem möglichen zu verstehen. Und das ist interessant, dass er auf diese Weise als Außenseiter, als jemand, der nicht verstanden wurde, eingeordnet werden muss. Und spannend ist, wenn man das jetzt untersuchen will, was danach passiert ist, wer eigentlich darauf reagiert hat, dass etwas passiert ist. Meine Grundthese ist die, dass Darwin nur deshalb interessant wurde, weil er plötzlich das Problem, das er gar nicht behandelt hatte, diskutiert wurde, nämlich ob das etwas über den Menschen aussagt. Darwin hat über den Menschen nur gesagt, dass eventuell seine Idee der Evolution etwas über den Menschen aussagt, aber mehr hat er nicht gesagt. Also das kann man ja sagen. Aber dann hat man sofort ihn gefragt, was er damit meint. Und dann halt, Leute haben dann alle möglichen großen Vorgaben gemacht. Und natürlich war sofort der Streit, ob er damit den Schöpfungsglauben widerlegen würde, ob er Gott widerlegen würde. Und das war das Thema. Das ging gar nicht um die Biologie, sondern um ganz andere Fragen. Aber sozusagen, dass die eigentliche Aufregung hat mit nicht weniger mit Darwin zu tun, als so mit Bonmots, die damals in Umlauf kamen. Das schönste Bonmot, das ich kenne aus der Zeit, ist von einer Dame, die hat gesagt, mein Gott, Darwin hat gesagt, wir stammen vom Affen ab. Hoffen wir, dass es nicht stimmt. Und wenn es stimmt, hoffen wir, dass es niemand erfährt. Aber das waren so die. Jetzt wollte ich aber noch zum letzten Punkt kommen. Jetzt habe ich, glaube ich, alle erwähnt, alle Wissenschaften auch erwähnt, nur eine nicht, die Wissenschaftsgeschichte. Ich fühle mich nämlich auch als Außenseiter in der Wissenschaftsgeschichte. Das sage ich jetzt nur, um gleich Herrn Friedrich beim Abendessen auf die Diskussion vorzubereiten. Die traditionelle Sicht der Wissenschaftsgeschichte ist die, dass sie logisch passiert. Es gibt eine Logik der Forschung. Die traditionelle Sicht der Wissenschaftsgeschichte ist, dass jemand ein Experiment macht und dann eine logische Hypothese und blablabla, alles so ein Blödsinn, was man so hört. Und außerdem sind sie alle der Meinung, dass Wissenschaft ein Projekt der Aufklärung ist. Also Aufklärung heißt, benutze deinen eigenen Verstand, mach ein Experiment, analysiere richtig und du weißt Bescheid. Und zum Schluss ist alles klar. Aufklärung ist sozusagen der Mut, Fragen an die Natur zu stellen, die Annahme, dass die Natur diese Fragen beantwortet und der Mensch die Fragen beantwortet und dass ich mit diesen Antworten Bescheid weiß. Das steht in jedem wissenschaftlich-historischen Lehrbuch, jedem wissenschaftlich-historischen Lehrbuch und ich bin der Meinung, dass das völliger Unsinn ist. Meine Behauptung ist, wenn das Gegenteil, die eigentliche Entwicklung der Wissenschaft verdanken wir nicht der Idee der Aufklärung, sondern der Idee der Romantik. Die Romantik ist nämlich der Meinung gewesen, und sie ist heute noch der Meinung, dass die erste Prämisse der Aufklärung sehr gut ist, nämlich habe Mut, stelle vernünftige Fragen an die Natur. Zum Beispiel, was passiert mit Körpern, wenn man die erwärmt oder sowas ähnliches? Oder was passiert mit Phagen, wenn man die auf Bakterien stützt? Und so können Sie machen. Die zweite Annahme ist auch noch richtig, nämlich dass die Vernunft, also die vernünftige Frage, auch Antworten bekommen kann. Aber dann, sagt die Romantik, passiert etwas Komisches und das wissen Sie alle. Dann bekommen Sie Antworten, die sich widersprechen. Und wenn Sie diese Antworten bekommen, die sich widersprechen, dann können Sie nur entweder der Vernunft goodbye sagen oder Sie können die Vernunft bitten, die Grenzen der Vernunft zu erkunden. Und wenn Sie das tun, kommen Sie automatisch zu dem, was man Kreativität nennt. Kreativität ist bis jetzt nicht Thema des wissenschaftlichen Fortschritts und damit nicht Thema der Außenseiter. Also Einstein hat nicht logisch agiert, Watson und Crick haben nicht logisch agiert, Delbrück hat nicht logisch agiert, das ist von Logik keine Spur, das ist von Experimente keine Spur, das ist irgendwas anderes. Da ist eine Setzung, da setzt der einen Wert, der setzt den Wert, Außenseiter zu sein. Also ist der Leitspruch der Moderne, ich habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, das tun wir doch schon ewig und es kommt nichts dabei raus. Sondern habe Mut, an deine Kreativität zu glauben. Aber jetzt nicht in einem banalen Sinne so, dass ich mal sozusagen einen Strich auf die Leinwand male und sage, jetzt habe ich einen Picasso nachgemacht. Sondern versuche einfach, anzunehmen, dass in dir ein Gedanke ist, der sich nur dabei, ich muss den Mut haben, gegen den Strich zu denken. Ich muss einfach den Mut haben, Außenseiter zu sein. Und wie kann ich den Mut fördern? Indem ich eben sage, dass die Behauptung der aufgeklärten Wissenschaft, dass sie die Welt verstanden hat, falsch ist. Die Behauptung der aufgeklärten Wissenschaft nennen die Soziologen gerne Entzauberung. Sie sagen, dass die wissenschaftliche Erklärung die Welt entzaubert. Glauben Sie mir, das ist die größte Lüge, die man Ihnen auftischt. Noch niemals hat irgendein Wissenschaftler irgendetwas entzaubert. Das Einzige, was Wissenschaftler tun, ist, sie haben ein Geheimnis genommen und ein tieferes daraus gemacht. Wissenschaft ist die Vertiefung des Geheimnisses, das Menschen freut. Und wenn Sie das einem Mann mit Talent zum Außenseitertum sagen, haben Sie ihn auf den richtigen Weg. Ich danke Ihnen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Fischer, für Ihre Ausführungen. Jetzt schauen wir doch mal, ob Sie uns auf den richtigen Weg gebracht haben, der da ist, Fragen zu stellen. Ja, möchten Sie unseren Referenten ein bisschen löchern, ihn Fragen stellen und so weiter? Wo haben wir denn was? Da hinten haben wir jemand. Ja, bitte. Können Sie etwas lauter sprechen?
Also, der Miescher hat die Nukleinsäuren beschrieben, aber der hat überhaupt nicht über Strukturen nachgedacht. Bei Chargaff, da treffen Sie mir einen ganz wunden Punkt. Also der ist tot und man sollte nichts Böses über Tote sagen. Der Chargaff hat immer behauptet, dass er die Struktur vor Watson Crick entdeckt habe. Der hat aber sogenannte Chargaff-Regeln entdeckt. Aus denen kann man keine Struktur schließen. Sie können aus der Struktur auf die Regeln schließen, aber nicht umgekehrt. Können Sie machen, was Sie wollen. Der hat aber gerne das erzählt, vor allen Dingen, als er sich später zum Kritiker der Gentechnik aufgeschwungen hat und jedes Mikrofon für ihn bereitstand und hatte das immer gesagt. Aber was Sie andeuten, ist trotzdem richtig. Die haben nicht plagiiert, die haben etwas gestohlen. Und zwar... Die haben die Daten gestohlen von einer Frau, Rosalind Franklin, da ist die berühmt geworden. Die hat sehr fleißig und systematisch Röntgenstrukturanalysen gemacht von DNS. Also wenn Sie jetzt ganz genau sind und mir noch die Nebenbemerkung genommen, das hat die Frau Franklin auch nicht gemacht, sondern der Assistent von Frau Franklin, der beklagt sich immer darüber, dass man ihn nicht nennt. Ich habe jetzt seinen Namen leider vergessen, so ist das. Aber die Frau Franklin hat diese Aufnahme nicht gemacht. Das ist definitiv, aber sie wollen immer dargestellt. Nur, jetzt ist Folgendes passiert. Sie haben vielleicht davon gehört, dass es dieses Erbmolekül DNS in zwei Formen gibt. Die heißt A-Form und B-Form. Da ist mehr oder weniger Wasser in diesem Molekül. Und was die jetzt gemacht haben, also vor allem der Assistent von Frau Franklin, er hat die A-Form sauber isoliert. Das ist damals sehr kompliziert gewesen, also das wollen sie nicht nochmal machen. Und die B-Form. Und dann haben die Röntgenaufnahmen davon gemacht. Und die B-Form ist dieses berühmte Kreuz. Und das ist die Lösung. Und das hatte Frau Franklin am Schreibtisch liegen. Aber sie hatte auch die Röntgenstrukturaufnahme der A-Form, die viel komplizierter ist. Und jetzt kommt eine Fehlentscheidung, da kann ich nichts dran ändern. Die Frau Franklin hat gedacht, dass die B-Form zu simpel ist. Und hat sich deshalb nur auf die A-Form konzentriert. Und als der Jim Watson sie besucht hat, hat sie ihm nur die A-Form vorgeführt und dabei ist sein Blick aber auf die B-Form auf dem Schreibtisch gelegen. Und dann hat er die aus dem Gedächtnis abgezeichnet. Der hat es nicht gestohlen. Also er hat das aber, also hat es abgezeichnet und damit ist er nach Hause gegangen und hat gesagt, hier, Franzis, guck mal. Und der Crick hat sofort gesehen, was das bedeutet. Um sicher zu sein, haben sie dann noch Folgendes gemacht, also jetzt nur, wenn sie die Tricks von Menschen, die wir später als Nobelpreisträger verehren, kennen wollen. Dann ist er zu seinem Chef gegangen und hat gesagt, wir müssen doch demnächst nur einen Jahresbericht schreiben wir brauchen mindestens eine gute Röntgenaufnahme von der DNS für unser Jahresbericht. Können wir die schon mal sehen? Und dann haben sie die auch bekommen, haben sie das überprüft und dann haben sie es publiziert. Und dann ist es die Doppelhelix und wie man so schön sagt, the rest is history. Also da ist eine komplizierte persönliche Geschichte dahinter, aber der Hauptfehler von Frau Franklin war, dass sie meinte, die kompliziertere Struktur sei die lebensrelevantere. Und die einfache Struktur sei sozusagen hieß ja auch B-Form statt A-Form. Sie hat sich auf die A-Form konzentriert, die viel schwieriger ist. Aber die B-Form ist die Lösung. Aber der Chargaff ist an der Stelle, also so sehr dieser Mann als gebildeter intellektueller Wiener, Biochemiker in New York, geschätzt werden kann, an dieser Stelle ist er durchgedreht. Also das muss ihn auch geärgert haben. Sie mal, er ist so ein gebildeter Mensch, kommt aus einer Wiener Schule, kennt alle, also der macht ja immer einen Witz, hat den Watson gefragt, kennen Sie was von Karl Kraus? Hat der Watson gesagt, an welcher Universität lehrt er Biochemie? Also ich meine, das ist natürlich ein
Jetzt müssen Sie sagen, wer Karl Kraus ist.
Ich glaube nicht, dass das
zumindest die jungen Leute...
Ich gebe nur ein Stichwort, die Fackel. Also ja. Jetzt mache ich gerne.
Einer der größten Satiriker des 20. Jahrhunderts und Sprachkritiker.
Jedenfalls, das war für einen Österreicher, also wie Goethe für uns war das Karl Kraus. Und dann sagte Karl Kraus finde ich so gut, sagt er, was lehrt er denn Biochemie? Also, und er hat, Chargaff war ihm der Meinung, dass Wissenschaft etwas für gebildete Leute ist und nicht für so ungebildete Watsons. Und das hat sich auch geändert.
Ja, bitte.
Ich hatte jetzt den Eindruck, dass Sie nicht glauben, dass man Kreativität systematisieren kann. Also dieser romantische Gedanke gegenüber der Aufklärung sehr systematisch, sehr konsequent, sehr strenge Regeln. Und man braucht diese Kreativität. Oder ich frage mal umgekehrt, kann man die nicht systematisieren, dass man da auch wieder Regeln rausbaut?
Kann man die Kreativität nicht systematisieren?
Kreative, moderne
Computersysteme
oder was auch immer?
Gute Frage. Ja, kann man, aber das ist jetzt schwieriger. Müssen Sie nämlich eine Grundannahme, da müssen Sie wirklich zum Außenseiter werden. Und das versuche ich zu sein. Sie können das, die Aufklärung, ich mache das jetzt in knappen Schlagworten, ich mache keine tiefgehende Analyse. Die Aufklärung ist der Meinung, dass alles, was Wissenschaftler hervorbringen, Entdeckungen sind. Die Romantik würde behaupten, das sind alles Erfindungen. Und wenn Sie Erfindungen systematisieren, kommen Sie an der richtigen Stelle. Ich persönlich glaube, dass nur Erfindungen sind. Ich persönlich glaube sogar, dass die Röntgenstrahlen Erfindungen sind. Aber das ist jetzt nur, damit ich Sie ärgere. Also oder provoziere, nicht ärgere. Das ist ein wunderbares Thema.
Also Ihre These ist, deswegen könnte es kein Plagiat geben.
Also es ist Folgendes noch dabei. Mit dem Plagiat in der Wissenschaft hat das Problem, ich rede jetzt von Naturwissenschaft. Die Plagiate von Frau Chavan und von Herrn Gutenberg meine ich nicht. Aber es ist so, Sie müssen, also ich tut mir leid, ich bin jetzt da nicht darauf vorbereitet und ich kann sonst, wenn ich nicht in einem Satz antworten kann, müsste ich eigentlich aufhören, aber ich versuche Ihnen in drei Sätze zu machen. Sie müssen bei einem Naturwissenschaftler unterscheiden zwischen seinem Werk und dem Inhalt seines Werkes. Die Naturwissenschaftler interessieren sich nicht dafür, wenn sie das Werk plagiieren, aber den Inhalt. Also der Inhalt wäre die Doppelhelix, der Inhalt wäre ein Gesetz. Also und es kommt den Naturwissenschaftlern manchmal mehr auf diesen Inhalt an. Und das Werk ist dann so nebensächlich. Wer liest denn schon wirklich, was Mendel geschrieben hat? Wir gucken nur auf das Ergebnis, das steht ja auch dann im Lehrbuch. Also da ist ein ganz großer Unterschied. Aber wenn wir das zulassen, wenn wir uns gewissermaßen für das gesamte Werk interessieren, dann bekommt die Wissenschaft sozusagen so eine poetische Dimension. Und dann wird sie zugänglicher. Das wäre mein Traum. Und dann wäre sie auch sozusagen, also jetzt nicht romantisch in seinem kitschigen Sinne, sondern romantisch in dem Sinne, dass es so eine Denkbewegung für den Leser dabei mitgibt. Das wäre eine Entwicklung, von der ich träume. Aber ich bin noch nicht so, dass ich das in einem Satz sagen kann. Das ist ja Sie haben ja, ich kann das noch nicht systematisieren. Aber bei der Romantik halte ich für eine ganz wesentliche Idee, dass Sie einfach, also Sie müssen immer eine Grenze der Vernunft finden. Also wenn die Vernunft kommt so zurecht, dann erläutern Sie das alles. Aber plötzlich ist Schluss, da ist ein Widerspruch da. Und dann müssen Sie was ganz Neues machen. Und das können wir aber. Also Menschen, meine ich.
Genau darüber haben wir uns schon mal kräftig
ja,
weil Ihr Romantik- und Aufklärungsbegriff natürlich nicht ganz korrekt ist. Aufklärung hat genau darüber aufgeklärt, dass die Vernunft an ihre Grenzen kommt. Das ist ein aufklärerisches Projekt und kein romantisches.
Ja, aber ich muss dahinter die Grenze. Sie können nicht sagen, das ist die Schweiz oder eine Schuss. Ich muss darüber. Menschen wollen hinter die Grenze. Das haben Sie nicht gesagt, wie Sie machen. Aber Herr Kreder, ich spät.
Wir kriegen das hin. Sie haben auch eine Frage. Bitte.
Sie wollten wissen, was Photon ist.
Ja.
Photon ist ein Photon. Es gibt kein Photon. Warum nicht? Egal, wie weit Sie sich von der Lichtquelle entfernt befinden, es trägt niemals eine diskrete Struktur zutage, sondern immer ein Kontinuum. Also könnte es kein Teil sein. Das Licht ist aber andererseits auch keine Welle. Eine Welle wird vorausgesetzt, dass der Medium eine Welle ist. Eine Zustandsveränderung des Mediums, da aber nicht kein Medium hat, das bereitet auch durch das Vakuum aus, ist es auch keine Welle.
Also was ist Licht?
Was denn?
Was ist Licht?
Es sind propagierende Felder. Es ist Fehler, es gibt deswegen
okay,
keine Wellenlänge, sondern das, was man da misst, das ist eine Periodenlänge.
Okay. Gut. Das habe ich jetzt.
Und wenn ich dem Licht entgegengehe, verändert sich nicht die Wellenlänge, sondern die Frequenz.
Okay, also das muss ich mal drüber nachdenken. Also die Feldbeschreibung ist eine gute Idee, muss ich mal drüber nachdenken.
Eine Theorie des Lichts haben wir kurz gehört.
Also Felder sind ja auch nicht so leicht zu verstehen. Also nicht, dass wir zu tun, nur weil wir das ein schönes Wort haben. Also wir kennen ein Fußballfeld, aber dadurch kenne ich noch nicht ein elektrisches Feld. Also nur ist. Aber trotzdem eine interessante Idee, finde ich gut.
Sie haben noch eine Frage. Ja. Könnten Sie einen Tick lauter sprechen, weil hier unten kommt es sehr schlecht an.
Ja, das ist ja in der Wissenschaft so, dass zum Beispiel von Thomas S. Kuhn als Struktur der wissenschaftlichen Evolution, dass die Grundlehre hat, dass Wissenschaft soziologisch funktioniert, weil bestimmte Wissenschaftler eine bestimmte Art von Weltsicht oder Meinung vertreten, die dann sozusagen auch von diesen Wissenschaftlern einfach erforscht wird, aber sie auch begrenzt, indem sie sozusagen eine Leistung erbringen. Dann ist es oft auch Konkurrenzmeinung nach der Wissenschaft geschieht, die teilweise ausgestorben sind. Oder dann später halt sozusagen die Meinung, die halt vorher Standard war, halt einfach verdrängt. Und das heißt, also, dass die wissenschaftlichen Fortschritte nicht unbedingt logisch geschehen, sondern teilweise aus zum Beispiel soziologischen Gründen. Oder weil halt eine bestimmte Weltsicht halt aus irgendwelchen Gründen vielleicht irgendwie vernünftiger erscheint, obwohl es nicht unbedingt so sein kann.
Was genau ist Ihre Frage jetzt? Sie haben, also ich habe jetzt verstanden, dass Sie auf Kuhn referieren und so die Wissenschaftsgeschichte versuchen zu begreifen. Aber was ist Ihre Frage?
Ja, also
der Zweifel sozusagen als Motor für das Neue.
Ja, ja, also ich meine, das nennt man dann, also das Wort Paradigma haben Sie jetzt nicht genannt, aber das ist natürlich das, die große Idee von Kuhn, dass es so ein Paradigma gibt, in dem wir alle operieren. Ich nenne das gerne das Brett, das alle vom Kopf haben und mit dem sie rumrennen. Und die Frage ist, wer sorgt dafür, dass das Brett vom Kopf runterkommt, unter welchen Bedingungen? Also das ist eine spannende Frage, wie das jeweils gelöst worden ist, wie man eine neue Idee hatte. Also man ist selten wirklich durch Experimente gezwungen worden. Also das wird zwar immer behauptet. Ich muss allerdings jetzt, bevor wir, also ich meine, Sie haben sehr allgemein gesprochen. Bei Kuhn muss man eine Vorsichtshinweis geben. Kuhn spricht zwar von wissenschaftlichen Revolutionen, aber er meint nur eine. Und zwar er meint nur eine Disziplin, nämlich die Physik. Also Sie haben überhaupt keine Ahnung, was das in der Chemie bedeutet, in der Geophysik bedeutet, in der Astronomie. Das passt da auch kaum hin. Und persönlich glaube ich, Sie haben von der sozialen Komponente der Wissenschaft gesprochen. Ich glaube, dass der Begriff der Revolution, den Kuhn eingeführt hat und der sich bei Darwin findet, der sich bei Einstein findet, der sich bei vielen anderen findet, aber bei denen unreflektiert, aber bei ihm nicht ganz wirklich anwendungsfähig ist, denn manche Revolutionen dauern 100 Jahre und ich bin nicht der Meinung, dass das eine Revolution dann ist. Was ich persönlich glaube, was interessanter wäre, und das wäre wieder eine Frage, die soeben gestellt worden ist, es kommt eigentlich nicht so sehr darauf an, wann eine Revolution in der Wissenschaft stattgefunden hat. Das würde nämlich bedeuten, dass die Ergebnisse da sind, dann sind sie verstanden worden, dann sind sie im Lehrbuch, dann werden sie unterrichtet. Erst dann ist ja wirklich eine Revolution passiert, also 100 Jahre kann das schon mal dauern. Was wirklich spannend ist, ist, was ist eine kreative Idee? Also was schüttelt die Leute auf, was bringt wirklich eine neue Richtung? Was ist ganz eine neue Idee? Und das Vertragte daran ist, dass die dadurch charakterisiert, dass sie sie nicht wissen können, bevor sie sie haben. Also, aber trotzdem muss sie irgendwo sein. Aber ich bin der Meinung, zum Beispiel Wissenschaftshistoriker sollten mehr Mut haben, über Kreativität in der Wissenschaft zu sprechen und nicht sich auf revolutionäre Komponenten zu beziehen, die dann eine Sozialgeschichte haben, wo dann nur lang genug aufgeschrieben werden kann, was da alles passiert ist. Aber klar ist natürlich, dass es irgendwann mal zum Umdenken kommen muss. Aber wenn ich Sie jetzt bitte, mir ein konkretes Beispiel außerhalb der Physik zu nennen, dann kommen wir schnell in Schwierigkeiten. Also es gibt natürlich Paradigmenwechsel. Also der bekannteste, den meine Generation noch miterlebt hat, es gab irgendwann mal die Zeit, da war Krebs ganz eindeutig eine Umweltkrankheit. Also wenn Sie gesagt hätten, Krebs ist eine genetische Krankheit, hätten die Leute geschmunzelt. Heute schmunzeln sie andersrum. Also wenn Ihnen sagt, dass keine genetische Komponente beim Krebs ist, dann lachen sie alle. Dadurch haben sie aber immer noch nicht verstanden, was es heißt, Krebs hat eine genetische Komponente. Also das sind so Sätze, die klingen so einfach und man hat das Gefühl, man hat was verstanden. Tatsächlich haben sie nur das Geheimnis auf besondere Weise ausgedrückt. Das ist alles auch noch dabei. Also insofern bei Kuhn ist auch doch der Hintergedanke, dass wenn Sie das Brett vom Kopf wegnehmen, Sie klar sehen. Ich persönlich glaube das nicht, dass Sie klar sehen. Sie können gewissermaßen nur Hoffnung haben, dass Sie Herrn Friedrich überzeugen, dass das so aussieht, als ob Sie klar sehen.
Wie ich das sehe, ja, steht auf einem ganz anderen Blatt und vielleicht können wir das an einem anderen Ort diskutieren. Herzlichen Dank, Ernst-Peter Fischer. Ihnen schönen Abend. Nächste Woche können Sie hier was über Franz von Assisi hören. Vielleicht sind Sie dabei. Dankeschön und